sich von Ihnen einmal beschäftigt hat mit dem menschlichen Genom, das heißt mit der Erbsubstanz, die man auch DNS nennt, der wird erkannt haben, dass das, was Gott dort angeordnet hat, höchst kompliziert ist in seinen Mechanismen und Vorgängen, aber zugleich auf der anderen Seite höchst einfach und dann auch darüber hinaus höchst genial. Und so ist es auch mit dem, was wir die Stiftshütte oder das Stiftszelt nennen. Dreiteilig in seiner Art, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes, scheinbar ein einfacher Grundriss, der aber ganz vielfältige prophetische Deutungen zulässt. Wenn wir uns bemühen, in der Heiligen Schrift darüber nachzusinnen, dann gehen uns immer wieder neue Gedankengänge auf. Dieses Stiftszelt war ja eingeordnet in der Wüste, in das Lager Israels, das erbaut war aus 4 mal 3 Stämmen, jeweils 3 Stämme in einer Himmelsrichtung. Alles andere war dann außerhalb des Lagers. Und in diesem Lager Israels, was ja schon ein heiliger Bezirk war, war der Vorhof eingebettet. Und in diesen zusätzlichen Heiligtumsbezirk dann das eigentliche Heiligtum und das Allerheiligste. Wie sollen wir nun sagen? Sollen wir sagen Stiftszelt oder Stiftshütte? Nun, dieser Vorläufer des Tempels hat von beidem etwas. Einmal von den Elementen eines Zeltes und dann von den Elementen einer Hütte. Und ich glaube, der Zeltweber Paulus hat daran gedacht, als er in 2. Korinther 5 ausführte, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört oder abgebrochen wird, wir einen Tempelbau von Gott haben, ein Haus, ein Euketerion, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Also auf der einen Seite unser irdisches Zelthaus unseres Leibes und auf der anderen Seite dann der kommende Tempel, der Geistesleib in der Gleichheit der Herrlichkeit Jesu Christi, auf den wir warten. Der Tempel war ja der Nachfolger. Und so möchte ich zunächst einmal etwas sagen, wenn ich diese Dreiteilung von Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes mir vor Augen stelle über die menschliche Trinität, über die Dreieinheit, in der wir Menschen stehen, die Dreieinheit aus Leib, Seele und Geist. Die alten Juden haben ja die Dreiheit auch geschaut in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt der Begegnung. Und sie haben gesagt, der Vorhof entspricht der Tora, dem Gesetz, das Heiligtum den Nevi'im, den Propheten, und das Allerheiligste den Kerubim, den Schriften. Nun, wir wollen es jetzt deuten auf die Dreieinheit unserer Person. Zelt der Begegnung, das heißt nicht nur eine Begegnung zwischen Gott, der in der Schechina, in der Lichteswolke erschien, und dem Manne Moses im Allerheiligsten, sondern das heißt auch eine Begegnung der unsichtbaren Gottes- und Geisteswirklichkeit mit dem erschaffenen Kosmos. Worauf ja auch der Davidsstern hindeutet. Mit dem einen Dreieck, das zum Himmel gerichtet ist, mit dem anderen Dreieck, das vom Himmel herauf auf die Erde gerichtet ist. Die dreifach geflochtene Schnur, auch im Prediger wird darüber etwas gesagt und sicherlich nicht nur im Blick auf Eheverhältnisse und auf Nachbarschaftshilfe in Prediger 4 ab Vers 9. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Wer aber dem Einzelnen, welcher fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten? Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Der Single, der Solist. Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Ich meine, hier greift das Wort des Predigers noch über die Nachbarschaftshilfe hinaus, denn in Prediger 12, Vers 6 wird im Hinblick auf unser Abscheiden, im Hinblick auf unser Sterben gesagt, dass dann die silberne Schnur zerreißt. Das ist die dreifache Schnur, jener Verbund zwischen Geist, Seele und Leib. Deshalb habe ich gesagt, die menschliche Trinität. Da haben wir zunächst den Vorhof des Leibes. Die 60 Stützen mit Umhängen aus weißem Leinen, die den Vorhof umgaben, aber auch die 48 Bretter der Hütte, die in Silberfüßen standen und die die Wände bildeten, mögen uns hinweisen auf unser Knochengerüst und auf unsere Haut, die ja ein wichtiges Organ unseres Körpers ist, denn wir atmen auch über die Haut. Wenn man einen Menschen lackieren würde, er würde ersticken. Sie dürfen sich nicht wundern, dass ich die Vorhänge aus weißem Leinen also deute, denn in Hebräer 9 wird auch von Christus in den Tagen seines Fleisches von diesem Vorhang seines Fleisches gesprochen. Dann haben wir das Heiligtum der Seele. Und wir dürfen darin auch die inneren Organe unseres Leibes sehen und die Sinne, mit denen wir begabt sind. Der Gesichtssinn, das Gehör, der Geruch, alles, was wir an Sinnen haben. Im Heiligtum stand ja der heilige Leuchter, der goldene siebenfach brennende Leuchter. Dann stand dort der Räucheraltar mit dem Weihrauch, der darauf entzündet wurde. Und dann schließlich der Tisch der Schaubrote mit den 12 Schaubroten, die nur die Priester essen durften. Und da konnte man also etwas sehen, die Flammen des siebenfachen Leuchters. Da konnte man etwas riechen, den Weihrauchgeruch des Räucheraltars. Und da konnte man etwas schmecken, als Priester, nämlich die Brote vom Schaubrottisch. Da kann man sagen, im Hinblick auf unsere Seele und ihre Sinne, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Auch unsere Seele ist beteiligt. Aber dann treten wir ein in das Allerheiligste. Das Allerheiligste hatte ja jene Bundeslade, jene Truhe, eigentlich der Kasten des Bundes, aus Gold gefertigt und auf ihm lag eine dicke, schwere, goldene Abschlussplatte, genannt der Sühnedeckel, weil darauf das Blut des Opfertieres am großen Versöhnungstag ausgesprengt worden ist. Und im Neuen Testament, wir werden dann später noch darauf kommen, wird dieser Sühnedeckel ja auf Jesus Christus gedeutet unter der Bezeichnung Gnadenstuhl oder Gnadenthron. Und die beiden Cherubim, die aus der Platte getrieben waren, in reinem Gold schauten vornübergebeugt auf diesen Deckel herab, so wie die Engelwesen, wie wir gestern sahen, vornübergebeugt hineinschauen wollen in das Geheimnis des Evangeliums der Gnade, mit dem wir heute bedient werden. Dort im Allerheiligsten, das die Juden die Wortzelle nannten oder den Sprachort, erschien immer wieder der Christus als der Beauftragte Gottes, als der Engel Jahwes in der Lichteswolke, und diese Lichteswolke erschien auf diesem goldenen Sühnedeckel. Und aus der Wolke heraus sprach er dann mit Mose. Sprachort, das ist das Allerheiligste. Und weil dort die Schechina, die Lichteswolke Gottes, erschien, das ist nichts anderes als eine Offenbarung der unsichtbaren Realität Gottes in diesem Kosmos, nannte man die Platte auch den Thron Jahwes, Nissa Yahweh. Das Allerheiligste deutet nun hin auf unseren Geist. Auf unseren Geist, der zugleich einen wunderbaren Computer hat. Den können Sie sich aber nicht im Elektrohandel kaufen, sondern dieser Computer des Geistes sitzt in diesem Schädelknochen. Es ist unser Gehirn, nicht identisch mit dem Geist, aber in seinen Billionen von Nervenzellen und Nervensträngen ist es der Computer des Geistes, der höchst leistungsfähig ist und der dazu bestimmt ist, dass der Geist Gottes in Kooperation mit unserem Geist dort seine Wirkung entfaltet. So wie es einmal im Psalm 40 heißt, auch von dem Messias, aber auch von uns, Vers 6 bis 8, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust, Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz, deine Tora, deine Weisung, deine Zielgebung ist im Innersten meiner Existenz, im Innersten meines Herzens, das heißt im Innersten meines Geistes, in jenem Allerheiligsten. Und da möchte ich Sie nur dazu ermuntern, selbst wenn Sie einen Bibelcomputer zu Hause stehen haben, der nützt Ihnen gar nichts, wenn das nicht geschieht, dass das Wort Gottes gespeichert wird im Allerheiligsten Ihres Geistes und Herzens. Dass wir dieses Wort in uns aufnehmen, sodass wir es zur Verfügung haben. Je länger, desto mehr. Dazu noch das wichtige Wort aus Römer 8 über den Heiligen Geist, der sich unseres Geistes bedient, so wie die Lichteswolke Gottes im Allerheiligsten erschien. Denn der Sprachort des Allerheiligsten, die Wortzelle, das ist der Ort der Wiedergeburt. In unserem Geiste ereignet sich zunächst die Neuwerdung des Lebens und die Wiedergeburt. Römer 8, Vers 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, der euch wiederum zur Furcht führt, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt in Kooperation mit unserem Geiste oder zusammen mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Also noch einmal, das Allerheiligste unseres Geistes und dann der Heilige Geist, der hereinkommt, die Schechina Gottes in die Wortzelle, um sein Wort lebendig zu machen, damit wir durch dieses Wort gezeugt werden in das neue Leben. Der Geist selbst aber bezeugt zusammen mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ort der Wiedergeburt. Und nun soll, nachdem die Gottesherrlichkeit der Schechina eingezogen ist im Allerheiligsten unseres Geistes, gleichsam rückwärts gehend auch das Heiligtum der Seele und der Vorhof des Leibes mit in den Heiligungsbezirk Jesu und seines Lichtes einbezogen werden? Vom Geiste ausgehend soll nun das stattfinden, was die Apostel die Soteria der Seele nennen, die Heilung oder Rettung der Seele, die zuvor emanzipiert war und sich an eine Stelle gesetzt hat beim seelischen Menschen, wohin sie gar nicht gehört. Denn dorthin gehört der Geist. Und nun, nachdem unser Geist ins neue Leben gezeugt ist durch den Heiligen Geist, ordnet sich die Seele hoffentlich wieder dem Geiste unter und gibt ihre verhängnisvollen Emanzipationsbestrebungen auf. Und das führt dann zur Rettung oder Heilung der Seele. Die Apostel Petrus und Jakobus sprechen mehrfach davon, in der Unterordnung und schließlich auch zur Unterordnung und Heiligung des Leibes, der ja auch ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll, also auch der Vorhof des Leibes wird mit einbezogen in das neue Leben. Dort im Vorhof, da war ja dieses große Waschbecken, gefüllt mit Wasser für die Priester, die, ehe sie ins Heiligtum eingingen, nach den Opferbeschmutzungen sich in diesem Wasserbecken reinigten, so wie auch wir dazu aufgerufen sind nach Epheser 5, uns immer wieder neu im Wasserbad des Wortes einer Reinigung zu unterziehen, ehe wir das Heiligtum der Anbetung betreten als Priester Gottes und dort den Weihrauch der Anbetung aufsteigen lassen. Waschung im Wasserbad des Wortes, den Leib gewaschen mit frischem Wasser, lasst uns hinzutreten auf dem neuen und lebendigen Weg, sagt Hebräer 10. Aber dort steht auch der Misbeach, der Opferaltar, auf dem geopfert wird. Und so sind wir aufgerufen nach Römer 12, dass wir durch die Erbarmungen Gottes unsere Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer wortgemäßer Gottesdienst ist. Nicht vernünftig. Vernünftig ist das ganz und gar nicht. Sondern Logikos heißt dem Logos, dem Worte gottesgemäß. Das ist wortgemäßer Gottesdienst. Das Schlachtopfer des Leibes. Und dazu gehört, dass wir nicht gleichförmig sind dieser Welt. Ich füge hinzu, und dem Zeitgeist, der heute in den Gemeinden überall eindringt, sondern dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denksinnes, damit wir prüfen mögen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Also wir sind zurückgegangen vom Allerheiligsten ins Heiligtum der Seele und jetzt schon in den Vorhof des Leibes, wo wir uns waschen und wo geopfert wird. Und wir haben gerade 2. Korinther 5 gelesen, von dem Hüttenzelt oder von der Zelthütte unseres sterblichen Leibes, der ja einmal abgebrochen wird. Und wir werden dann bei ihm einen Bau, einen Tempelbau vorfinden, ein Euketerion, eine Geistleiblichkeit, die für uns bereitsteht. Und die Brücke ist unsere Geistseele. Alle Strukturen unserer Persönlichkeit aber auch alle Strukturen, die der Heilige Geist in unserem Leben ausprägen konnte, werden mitgenommen und sie bilden die Grundlage, gleichsam das geistliche Genom für den neuen Geistesleib in der Gleichheit der Herrlichkeit Christi, für den Tempelbau. Nun will ich Ihnen etwas sagen. Die Zelthütte wurde abgebrochen. Was wurde mit ihr gemacht? Mit der Stiftshütte, sie wurde eingelagert in einige Kammern des Tempels. Aber ein Gerät wurde in den neu erbauten Tempel Salomos mitgenommen, und das war die Bundeslade. Und wir sahen die Bundeslade, das ist unser Geist. Und die dem Geiste anhaftende, untergeordnete, in die Heiligung mit hineingezogene Seele. Das ist die Brücke. So wie in einem biologischen Bild der Keim aus dem verwesenden Samen herauskommt und die Erbmaterialien der DNS mitbringt und eine neue Pflanzengestalt aufbaut. Wunderbares Bild von der Zelthütte zum Tempelbau. Und ich möchte nun zu diesen drei Teilen, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligsten, kurz noch etwas sagen. Im Vorhof war das ganze Volk versammelt, im Heiligtum nur wenige Priester und im Allerheiligsten nur der eine Hohepriester. Und so dürfen wir auch den Segen Aarons sehen, mit dem er den Namen Yahweh auf die Söhne Israels legte. Da ist zunächst der Vorhof. Yahweh segne dich und bewahre dich. Darum bitten so viele. Herr, segne mich, Herr, mache mich gesund, Herr, lass mich wieder fröhlich werden. Segne mich und bewahre mich. Das ist etwas, wenn man so bittet. Dann gehen wir mit den Priestern hinein in das Heiligtum. Herr, Yahweh, lasse dein Angesicht über uns aufleuchten. Denken wir an den goldenen Leuchter. Und sei uns gnädig, denn wenn sein Licht aufleuchtet, dann wirft es riesengroß den Schatten unserer Schuld an die Wand. Da muss mit Gnade zugedeckt werden. Und schließlich im Allerheiligsten der eine hohe Priester, wie es eigentlich heißt, Yahweh, Herr, wende dein Angesicht uns zu und gib uns Frieden. Da werden wir in die Stille geführt, in die Einsamkeit, in die Ruhe Gottes. Was ist das wunderbar? Oder wir dürfen es auch sehen im Lichte von 1. Johannes 2, in jener Dreistufung des geistlichen Wachstums, wo wir die Kindlein haben, denen die Sünden vergeben worden sind, die neugeborenen Kindlein geistlicherweise, die den Vater erstmals erkannt haben, wo wir im Heiligtum die jungen Männer sehen, die durch das Wort Gottes Stärke gewonnen haben und die das Schwert des Wortes Gottes führen können und Sieg über den Bösen, über den Satan haben, Heiligung im Heiligtum und schließlich die Väter, die aufgrund einer langen Reife den erkannt haben, der von Urbeginn ist, den Vater. Aber nun möchte ich Ihnen eines sagen, da dürfen die Väter nicht sagen, wenn sie im Allerheiligsten sind, so, jetzt haben wir den Weg ein für alle Mal hinter uns und können gleichsam von hoher Warte auf die jungen Männer, auf die geistlichen Jünglinge und auf die Kindlein herabschauen. Nein, wenn der hohe Priester in das Allerheiligste hineingehen wollte, musste er immer wieder am Nullpunkt anfangen. Er kam vom Lager der allgemein Glaubenden heraus, er musste immer wieder durch den Vorhof hindurchgehen, musste immer wieder erneut den Segen des Heiligtums empfangen, ehe er dann immer wieder neu in das Allerheiligste eingehen konnte. Und so brauchen auch wir immer wieder Sündenvergebung. Auch wir müssen immer wieder aus dem Wort Gottes neue Kraft gewinnen, um den Bösewicht, den Satan, zu überwinden und zu besiegen. Auch wir dürfen immer wieder neu in die Ruhe Gottes eingehen. Ringet darum, dass ihr stille werdet. Das ist ein Gebot, sonderlich für unsere unruhige, dämonische Zeit. Das kostet einen Ringkampf. Ich möchte am Schluss dieses ersten Teils ein Gedicht lesen von unserem Bruder Adolf Heller. Im Vorhof unseres Glaubens wird voll Eifer Gott gedient. Da fließt das Blut des Opferlamms, da wird die Schuld gesühnt. Froh weint man alle Kräfte, bringt sie zum Dienste dar, im heiligen Geschäfte am ehernen Altar. Im Heiligtume aber schweigt der lauten Menge Ruf, in Ehrfurcht rühmt dort Levis Stamm den Herrn, der uns erschuf. Im hellen Licht des Leuchters lobpreist die Priesterschar mit Dank, Gebet und Bitte am goldenen Rauchaltar. Im Allerheiligsten jedoch die Bundeslade thront und auf dem goldenen Gnadenstuhl der Lichtglanz Gottes wohnt. Dort gibt der Herr sich selber, kein Angstschrei mehr ertönt, zu seliger Gemeinschaft sind Gott und Mensch versöhnt. Lass mich, o Gott und Vater, nicht im Vorhof bleiben stehen. Ins Allerheiligste lass mich in deine Nähe gehen, in dir und deinem Frieden, den diese Welt verwarf. Sei stets mein Platz hienieden, bis ich dich schauen darf. Und nun haben wir vorhin das schöne Lied gesungen von der Menschwerdung Jesu Christi. Und weil er Fleisch und Blut der Brüder angenommen hat, ja sogar in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen ist, jedoch ohne zu sündigen, ist auch er eingegangen in diese Trinität von Geist, Seele und Leib, in der wir stehen. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Auch hier ist nicht gedacht an das Zelt eines Jungschalers oder eines CVJM-Mitgliedes irgendwo in einem Wald, sondern an das heilige Stiftszelt, an die Stiftshütte. Und deshalb übersetzen die Engländer, he tabernacled among us. Und das Tabernakel ist die Stiftshütte. Er schlug die Stiftshütte seines Leibes, seiner Seele und seines Geistes in unserer Mitte auf. Und in Hebräer 10, 20 ist deshalb von dem Vorhang seines Fleisches geredet. Nun, das kann einmal der Vorhang sein, der zwischen dem Lager und dem Vorhof gespannt war, gleichsam wie eine Eingangstüre, oder dann der Vorhang vor dem Heiligtum, oder schließlich der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Aber es kann auch von jenen Decken, die über der Stiftshütte lagen, gemeint sein. Und wenn wir sie von außen beschauen, jene vier Decken, dann sah man von außen etwas, was gar nicht schön aussah. Es waren relativ wenig schöne Dachsfelle. Darunter waren über die Stiftshütte rot gefärbte Witterfelle gebreitet. Darunter eine raue, ruppige Ziegenhaardecke. Und darunter dann eine vierfarbige Decke mit eingewebten Cherubim der Herrlichkeit, mit den höchsten Engelwesen, und zwar aus weißen Fäden, das ist die Gerechtigkeit Gottes, der weiße Byssus, aus himmelblauen Fäden, Das ist gleichsam die himmlische Herkunft unseres Herrn und Messias aus Purpurfäden. Das ist die himmlische Königswürde und aus Schalachfäden. Und darin dürfen wir den blutenden Messias sehen, der in einem Schalachmantel vor dem Pilatus stand. Das war eine wunderbare Decke, aber man sah sie von außen nicht. Da möchte ich Ihnen jetzt einmal die Betrachtung von außen in einem Wort Gottes geben. Und zwar aus Jesajas 53, ab Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Das ist das wenig schöne Dachsfell, wie eine Lederhaut. Und als wir ihn sahen, so sagen die Kinder Israels in der Endzeit bei ihrer Buße und Bekehrung, da hatte er kein Ansehen, keine Schönheit, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wer von Ihnen geistliche Musik liebt, der kennt sicher auch den Messias von Händel. Da wird diese Stelle in einer erschütternden Weise vertont. Das ist die Schau von außen. Da sieht man nur ein wenig schönes Dachsfeld, so wie Adolf Heller gedichtet hat. Über allen Goldgeräten für das heilige Wüstenzelt liegt ein Dachsfell, grau und hässlich, das dem Auge nicht gefällt. Ist die Hütte aufgeschlagen, dann erstrahlt zu Gottes Ruhm feinster Byssus, Gold und Silber im verborgenen Heiligtum. Das sah man aber nur, wenn man von innen auf die Decke schaute. Alles Göttliche und Hohe setzt sich nicht der Neugier aus, sondern wohnt der Welt verschleiert drinnen in des Vaters Haus. Israel, das Volk der Auswahl, führte mühsam Schritt um Schritt gottgeheiligte Geräte unter einem Dachsfell mit. Sage mir, wie heißt das Dachsfell, das auf deinem Leben liegt und sich eng an deine Seele, dein geheimstes Sinnen schmiegt. Nur zum Schutz und zur Bewahrung gab dir Gott die Not, das Leid, um dich einstens zu enthüllen vor dem All in Herrlichkeit. Bis dorthin ist unser Leben noch verborgen mit dem Christus in Gott. Aber nun sind wir als Priester Gottes gerufen, in das Heiligtum Gottes einzutreten und von innen auf die Decke zu schauen, auf jene wunderbare Cherubim-Decke aus weißen Fäden der Gerechtigkeit, aus himmelblauem Gewebe der himmlischen Herkunft des Sohnes Gottes, auf den Purpur seiner himmlischen Königswürde und auf das Schalachrot seines Todes und seines Blutes. Und da lesen wir nun Johannes 1, Vers 14 einmal vollständig, wo es heißt: Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzig gezeugten oder als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Schau von innen, die wir jetzt schon haben und die das Israel Gottes
weithin noch nicht besitzt. Nun wollen wir das Heiligtum noch einmal durchwandern im Hinblick auf Jesus Christus und seine Teilnahme an unserer menschlichen Trinität. Da haben wir den Opferaltar im Vorhof. Lesen wir nicht in Hebräer 9, Vers 14, dass er das Opfer vollbracht hat vor Grundlegung der Welt, als er sich im äonischen oder im ewigen Geist selbst geopfert hat, um uns loszukaufen? Und das heißt aber, in jenem Geist, der die Äonen des göttlichen Heilsplanes konzipiert und gestaltet. Das war der Geist, den der Vater der Äonen besaß und in diesem Geiste seiner Geistwissen Äonenplanen und Haushalterschaft hat er sich selbst vor Grundlegung der Welt auf den himmlischen Mistbeach, auf den himmlischen Opferaltar geopfert. Dann das Mastbecken. Für den Sohn Gottes bestand keine Reinigungsnotwendigkeit, denn in ihm war keine Sünde. Er kannte keine Sünde und er tat keine Sünde. Aber dennoch hat er sich immer wieder neu diesem Wasserbad des Wortes ausgesetzt.
Selige Mann, von dem Psalm 1 redet, der Tag und Nacht im Worte Gottes meditiert und der deshalb Frucht bringt zu seiner Zeit und dem alles gelingt, was er tut. Er ist der Mann, von dem wir vorhin aus Psalm 40 gelesen haben, dass er das Wort Gottes, die Zielgebung Gottes speichert in seinem Herzen und in seinem Geiste. Er ist der junge Mann aus Psalm 119, Vers 9, der darum seinen Weg unsträflich ging, weil er ihn bewahrte nach dem Wort Gottes. Und er ist der wahre Adam, der Adams Sohn und Menschensohn, der sagen konnte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und so hat er sich immer wieder dem Wort Gottes ausgesetzt und hat seinen Weg auf Erden eingerichtet, in völliger Deckungsgleichheit mit dem prophetischen Wort Gottes. Ja, er hat so viel von diesem Wasser der Reinigung des Wortes aufgenommen, dass er es spenden konnte. Kennen wir nicht das Wort aus Johannes 7? Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Dies aber sagte er von dem Geiste, der von seinem Leibe ausgehen sollte, vom Felsen Israels, Israel und aller Welt zuströmen sollte und uns immer wieder neu zuströmt. Nun gehen wir hinsichtlich unseres hochgelobten Herrn auch noch in das Heiligtum hinein und beschauen uns wiederum jenen prächtigen und schönen goldenen, aus einem Stück getriebenen Leuchter, die Menorah, mit 7 Flammen. Und diese 7 Flammen stellen einmal dar die Fülle des siebenfältigen Heiligen Geistes. Jesajas 11, Vers 1 bis 3, der sich siebenfach entfaltet, auch im Prisma unserer Persönlichkeit. Und dann stellen die 7 Flammen des heiligen Leuchters die Fülle des Lichtes dar, des Lichtes Gottes, im Prisma unserer Persönlichkeit, in jenem schönen Farbenglanz aufgefächert, den wir den Friedensbogen Jehovas nennen dürfen, der nach der Flut erstrahlte. Und dann haben wir schließlich in den 7 Flammen des goldenen Leuchters der Menorah die siebenfältige Fülle des Wortes Gottes. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Wege, denn das Wort Gottes ist siebenfach gereinigt. Und so fließt es uns zu. Wer dächte hier nicht an Johannes 8, wo der Herr Jesus gesagt hat, ich bin der ich bin, oder ich bin der Ewige, das Licht des Lebens, das Licht der Welt. Aber dort im Heiligtum stand auch der Räucheraltar, über den wir schon gestern miteinander gesprochen haben, und der Weihrauch, der von diesem Räucheraltar aufsteigt, ist ein Bild für die Gebete der Heiligen, hier für die Gebete Jesu Christi. Wie oft ist er in die Einsamkeit hineingegangen, manchmal in der Nacht auf einen Berg gestiegen, um dort in Gebet und in der Anbetung seinem Gott und Vater gegenüber seinen Willen zu koordinieren mit dem Willen des Vaters. Und dies findet seinen Höhepunkt in jenem wunderbaren hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Wenn wir das einmal betend lesen, da steigt der Weihrauch seiner Seele und seines Geistes aus dem Heiligtum auf zu dem lebendigen Gott. Und dann schließlich gehen wir noch hinüber zu dem Schaubrottisch, aus Gold gefertigt, jedenfalls mit Gold überzogen, über dem Akazienholz unserer Menschlichkeit. Und da liegen nun die 12-fachen Brote, die die Juden die Brote des Vorsatzes nannten, und die heute nicht mehr nur 12-fach gebrochen werden für die 12 Stämme Israels durch repräsentative Priester, sondern die heute millionenfach gebrochen werden, immer dort, wo sich die Gemeinde des lebendigen Gottes versammelt, beim Brotbrechen am Tisch des Herrn, wo dann rings um den Globus herum in jeder Tages- und Nachtstunde diese Siegesproklamation des Todes Jesu erfolgt gegenüber den Mächten des Lichtes und der Finsternis. So schauen wir hinein in Johannes 6, wo der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot der Welt, ich bin das Brot aus dem Himmel, ich bin der ich bin der Ewige, das Brot Gottes. Ich bin das wirkliche, wesenhafte Brot, das Brot des Lebens und das lebendige Brot. Dürfen wir nicht glauben, dass er Speise genug hat für uns, aber Speise auch einmal für jeden Hungernden? Und Gott wird dafür sorgen, dass sie alle einmal hungrig werden und nach dem Lebensbrot verlangen. Johannes 6. Dort stehen 7-mal diese Ausdrücke von dem wahren Zaphnat Paneach, dem Brotverteiler Josef in Ägypten. Und Zaphnat Paneach heißt das Brot des Lebens. Und nun gehen wir schließlich mit unserem hohen Priester Jesus noch hinein in das Allerheiligste seines Geistes, dort wo der Thron Jahwes war, dort, wo die Schechina des Lichtes und der Herrlichkeit Gottes erscheint, auf dem Sühnedeckel, dem Gnadenstuhl. Und nun möchte ich doch Römer 3 einmal lesen, wo dieser Sühnedeckel, dieser Gnadenthron, dieser Gnadenstuhl die Basis der Versöhnung Gottes auf Jesus Christus bezogen wird. Dort heißt es ab Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenstuhl, zu einem Sühnedeckel. Durch den Glauben an sein Blut, weil nämlich auf diesen Sühnedeckel der Bundeslade zu Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, das Blut des Opfers ausgesprengt worden ist und die Anklage der beiden Bundestafeln der beiden Gesetzestafeln im Inneren der Bundeslade zu beschwichtigen. Versöhnung statt Anklage, Vergebung statt Gericht. Dort waren ja auch das Krüglein mit dem Manna und der Stab des Aaron, der einstmals gesprost und Blüten und Mandeln getrieben hatte. Der Sühnethron, der Gnadenstuhl, der Gnadenthron. Wir werden im Hebräerbrief ermahnt, dass wir allezeit rechtzeitig zu diesem Gnadenthron gehen sollten, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen für die Zeit, wo uns die Gotteshilfe not tut. Dann heißt es, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Geduld oder unter der Nachsicht Gottes. Also die in der Vergangenheit geschehenen Sünden bis zum Tode Jesu am Kreuz standen unter der Bedeckung durch die Geduld Gottes. Und diese Geduld Gottes konnte sich nur vollziehen im Hinblick auf das Kreuz, auf das Opfer Jesu Christi. Nun stehen wir nicht mehr unter der Bedeckung, sondern sind losgekauft durch das Blut Jesu. Vers 26, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der Gegenwart, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Und da dürfen wir es noch einmal sagen, die beiden Cherubim aus Gold getrieben, die Repräsentanten der gesamten Engelwelt, ihrer Myriaden, schauen von über gebeugt auf diesen Sühnedeckel, auf Jesus Christus, sein Versöhnungswerk herab. Und sie begehren hineinzuschauen in das Geheimnis des Evangeliums der Gnade, mit dem wir bedient werden. Nun gestattet mir noch ein letztes, und ich sehe mit Freuden, dass ich meine Stunde wohl nicht überziehen werde, auch wenn ich noch einen Teil mir erspare, den Sie aber dann in meiner Kopie finden. Da haben wir im Hebräerbrief Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes in der Zeitachse, in den heilsgeschichtlich angeordneten Haushaltungen. Aber das möchte ich Ihrem Studium zu Hause anbefehlen. Ich möchte noch etwas anderes sagen. Wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir kippen das Heiligtum aus der Horizontale einmal in die Vertikale. Und da ist es ein Aufriss oder ein Abriss für die biblische Schau von der Schöpfung. Da beginnen wir außerhalb des Lagers. Außerhalb des heiligen Lagers mussten die Söhne Israels alles Unreine ablagern, den Kot. Wenn sie ein Bedürfnis hatten, mussten sie hinausgehen aus dem Lager. Dort lagerten sie auch die Leichen, das Aas, das Unreine, die Opferreste, die übrig geblieben waren, und die Sünder und Aussätzigen, die für eine gewisse Zeit aus der heiligen Gemeinschaft ausgeschlossen waren, mussten ebenfalls hinausgehen aus dem Lager, bis sie wieder rein waren. Das ist nun ein Bild für den Scheol, für das Totenreich. Dort sind die Unterirdischen, die Totengeister und Dämonen. Aber nun müssen wir sagen, weil auch der Christus außerhalb des Lagers gelitten hat, und zwar nicht nur außerhalb der Stadt Jerusalem und ihrer Stadtmauern und ausgeschlossen vom Heiligtum des Volkes als ein Ketzer und Verfluchter, sondern auch in jenen drei Tagen und Nächten, wo er im Scheol war, im Totenreich. und wo sein Leiden sich fortsetzte, bis der Vater die Wehen des Todes auflöste und ihn aus dem Tode wieder heraufführte in der Auferstehung. Nun gehen wir geschwind weiter. Das Lager mit dem Vorhof, mit dem Altar, mit dem Wasserbecken. Darin sehen wir das erschaffene Weltenall. Und wenn wir Kolosser 1 lesen, dann werden wir sehen, dass zu diesem erschaffenen Weltenall nicht nur das Sichtbare gehört, sondern auch ein großer Bereich des Unsichtbaren, also unsichtbarer erschaffener Dimensionen der Engelwelt. Dort heißt es, in Kolosser 1, Vers 12, Dank sage dem Vater mit Freuden, der uns angepasst hat an das Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Vollmacht der Finsternis und der uns hineinversetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn durch ihn, durch seine Vermittlung, ist das All erschaffen worden, Papanta, das in den Himmeln und das auf der Erde, sowohl die sichtbaren als auch die unsichtbaren Bereiche. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allem und das All hat seinen Fortbestand durch ihn. Da sehen wir das erschaffene Weltenall mit den sichtbaren Bereichen und Dimensionen und mit den unsichtbaren Bereichen. Der Vorhof, dazu gehören die Himmel, die wir nicht verwechseln dürfen mit dem Himmel der Wohnung Gottes. Die Himmel, in dem die Spatzen fliegen, die Himmel, die ja eine Bezeichnung sind für die Engel, für die Wasser oberhalb der Feste. Und die Himmel, das ist jene Ausdehnung des Universums, der Feste. Das, was in unseren Übersetzungen Feste genannt wird, im Hebräischen Rakia, das ist eigentlich ein hauchdünn gehämmertes Blech oder Metall. Ich habe kürzlich einmal gesehen, wie einer aus Gold Goldplättchen hämmert, die so fein sind, dass sie wie durch einen Hauch weggeblasen werden können. Wenn man die dann aufträgt, kann man das nur mit dem Pinsel machen. Und so ist die Rakia, das was die Feste ist, nicht irgendeine Kuppel. Das hat auch der Hebräer nicht gedacht. Sondern das ist die ausgebreitete, verdünnte Materie des Weltenalls, die immer weiter sich erstreckt in einer physikalisch messbaren Fluchtbewegung. Das Ausgebreitete, die Ausdehnung des Universums, von der die Psalmen sagen, du breitest die Himmel aus, wie ein Zelt. Nun hat Christi Leiden hier im Vorhof stattgefunden, auf dem Misbeach, auf dem Opferaltar, der dort steht, auf der kosmischen Schaubühne Gottes. Und das ist zunächst der Planet Erde, der zwar physikalisch keineswegs das Zentrum des Weltenalls ist, aber heilsgeschichtlich unbedingt das Zentrum des der Heilsgeschichte und des Heilshandelns Gottes, weshalb auch von uns gesagt werden kann, wir sind ein Schauspiel geworden den Engeln und den Menschen. Der Planet Erde und dann im eigentlichen Sinn und in einem engeren Sinn das Land Israel. Eres Israel. Die Hebräer haben ja nur ein Wort, das beides bedeutet. Einmal Erde und zugleich das Land. Da steht der Brandopferaltar, der Hügel Moria, der Hügel Golgatha mit dem Kreuz und mit dem Leiden des Messias. Und nun gehen wir durch einen Vorhang hinein in das Allerheiligste. Und dieser Vorhang wird gebildet durch die Geistermächte, auch die Geistesmächte der Bosheit in der Himmelswelt, denen wir die buntfarbige Weisheit Gottes verkündigen sollen und gegen die unser Kampf geht. Denn sie ragen ja herein, wie wir gesehen haben, in das erschaffene Weltenall. Aber sie bilden auch gleichsam einen Vorhang zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Gleichsam eine Dimensionensperre. Und deshalb sind sie meistens für uns unsichtbar, es sei denn, sie offenbaren sich. Es sei denn, unsere Augen werden geöffnet, wie dort dem Diener des Elisa. Und nun gehen wir hinein, das Heiligtum. Das Heiligtum repräsentiert die Epuranioi, das heißt auf Deutsch die himmlischen oder die überhimmlischen. Das ist das Überkosmische, das Unerschaffene, das Transzendente. 19 Mal erscheint im Neuen Testament dieser Ausdruck. Das ist nun nach dem Worte Gottes der erste Himmel und der zweite Himmel. Wir werden dann noch vom dritten Himmel hören. Aber hier zunächst nicht die Himmel des erschaffenen Weltenalls, sondern der erste Himmel und der zweite Himmel. Dort ist der Thron Gottes. Und wir dürfen den Thron Gottes nicht mit seiner Wohnung verwechseln. Er wohnt ja in einem unzugänglichen Licht. Aber vor den Thron Gottes können die Geistermächte kommen. Ja, sogar der Satan kann nach Hiob 1 vor dem Thron Gottes erscheinen, um Anklage zu erheben. So ist es ja auch bei einem König. Der König empfängt sitzend auf seinem Thron in seinem Audienzsaal die Bittsteller, die ihm zu Füßen fallen, und er hält dort Gericht. Aber er wird niemals diese Bittsteller in seiner Wohnung empfangen. Daran denkt er nicht. Deshalb ist das unsichtbare Licht, das unzugängliche Licht der Wohnung Gottes, wohin keiner kommen kann. Auf diesem Throne Gottes sitzt auch der Christus Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes und wartet darauf, bis Gott ihm alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße legen werde. Er wartet darauf, dass die Zeit seiner Parousie käme, dass er in der Endzeit endlich eingreifen könne, in das endzeitliche Geschehen aufstehen könne vom Throne Gottes und in einer heiligen Handlungsbereitschaft als der Arm Gottes eingreifen kann in das Geschehen um Israel. Und wir beten darum, dass das bald geschieht. Ja, das Überhimmlische, auch wir sitzen dort mit ihm im Geiste bereits auf dem Thron. Epheser 2, 6. Und so wie Christus in 1. Korinther 15 der Himmlische genannt wird, so werden wir im selben Kapitel die Himmlischen genannt, weil wir sein Bild tragen werden. Und nach Hebräer 12 haben wir Anteil, weil der Vater uns passend gemacht hat, damit wir teilnehmen könnten aufgrund des Heiligen Geistes am Erbteil der Heiligen in dem Licht. Anteil am Berge Zion droben, am himmlischen Jerusalem, der Stadt des lebendigen Gottes, an Myriaden oder Zehntausenden von Lichtesengeln, an der Allfestversammlung Gottes mit heiligen Klängen und mit heiligen Bildern, an den Geistern der bereits vollendeten Gerechten, Anteil an der Gemeinde der Erstgeborenen droben, Und wir dürfen wissen, die größte Zahl der Gemeinde Jesu Christi ist bereits bei ihm. Nur ein geringer Teil ist noch auf Erden. Und wir haben Anteil an Gott, dem Richter aller, und an Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Was ist im Neuen Testament himmlisch und gehört ins Heiligtum? Das Königtum, das uns gehört. Das hat sicher Judas geschrieben oder Jakobus. Nein, das hat Paulus geschrieben. 2. Timotheus 4,18, das himmlische Königtum. Dann die Apostelbotschaft, Johannes 3,12, wird himmlisch genannt. Der Geistessegen oder die Gnadengaben, die uns gegeben werden durch den Heiligen Geist, sind himmlischer Herkunft, Epheser 1, Vers 3. Und wir haben nach Hebräer 3, Vers 1 eine himmlische oder überhimmlische Berufung. Und nach Hebräer 6, Vers 4 ist uns das himmlische Geschenk des Heiligen Geistes aus dem Heiligtum gegeben. Und sogar das Original der Stiftshütte im Himmlischen ist in Hebräer 9, Vers 23 erwähnt. Und es wird dort sogar gesagt, dass er durch sein Blut dieses Original im Himmlischen, das Original des Tempels Gottes und der Stiftshütte gereinigt hat. Also auch die Himmlischen mussten gereinigt werden. Und nun gehen wir durch den weiteren Vorhang hindurch in das Allerheiligste. Und hier sind es wieder Myriaden von Lichtesengeln, die diesen Vorhang gleichsam wie eine Schutzmauer und wie eine Schutzhülle bilden und den Zugang in das unzugängliche Licht Gottes verwehren. Und ich sehe hierin auch die trennende Flamme des kreisenden Schwertes, die das Paradies verwehrte für den gefallenen Menschen. Ich will das gleich noch biblisch belegen. Und dieses Allerheiligste ist nun der dritte Himmel. In 2. Korinther 12, Vers 2 hat der Apostel Paulus einmal erwähnt, dass er höchstwahrscheinlich bei jener Steinigung in Lystra an der Schwelle des Todes war. Und er wusste nicht mehr, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes. Seine Geistseele war also offensichtlich schon vorausgeeilt. Übrigens, als dann die Brüder ihn umringten, wurde er von der Kraft der Auferstehung Jesu erfüllt. Anders kann es nicht sein nach einer Steinigung. Der stand auf, ging hinein in den Ort und am anderen Tage legte er 15 Kilometer einer Wanderung zurück. Aber als er dort an der Schwelle des Todes war und seine Geistseele vorausgeeilt war, wurde er entrückt bis in den dritten Himmel, in das Paradies Gottes. Dort ist das Paradies Gottes, nicht im Totenreich. Und damit stimme ich mit Fünning überein. Zweimal erwähnt er das, für ihn ist der dritte Himmel Gottes und das Paradies identisch. Deshalb der Vorhang des kreisenden Schwertes, der Cherubim. Und er hörte dort unaussprechliche Worte, die der Mensch nicht sagen kann und nicht sagen darf. Und er hatte höchstwahrscheinlich auch eine nicht wiederzugebende Schau. Er hat sie auch im Epheserbrief nicht wiedergeben können. Wir verstehen es, dass er, der schon einmal im Geiste dort war, vorausgeeilt, später sagte, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist viel tausendmal besser, als im Fleische zu bleiben. Dieser dritte Himmel ist nun der Himmel selbst. Das Angesicht Gottes, so wird er genannt im Alten Testament, möchte hierzu noch einmal lesen aus Hebräer 9, Vers 23 und 24. Es war nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Räume oder Wesen hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese, nämlich durch das Opfer Jesu Christi. Denn der Messias, der Christus, ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des wahrhaftigen oder des wirklichen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, das heißt in den eigentlichen Himmel Gottes, um jetzt vor dem Angesicht Gottes zu unseren Gunsten zu erscheinen. Wunderbar. Er ist eingegangen in das unzugängliche Licht des Himmels Gottes, der Wohnung Gottes, um zu unseren Gunsten vor dem Angesicht Gottes immer wieder neu als der Hohepriester zu erscheinen. Dort ist Christus. Und nun höret, auch wir haben nach Epheser 2 nicht nur Zugang zum Throne Gottes, sondern zu dem Vater, Zugang im Geiste in das unzugängliche Licht. Und so verstehen wir es, dass uns der Vater erst durch den Heiligen Geist passend machen musste, damit wir teilnehmen könnten am Erbe der Heiligen in dem Licht. Das ist das unzugängliche Licht der Wohnung Gottes, von der der Apostel Paulus in 1. Timotheus 6 spricht. Jener Wohnung, die einmal herabkommen wird auf die neue Erde, sodass dann gesagt werden kann, seht, der Tempel Gottes inmitten der Menschen. Nun bin ich Gott dankbar, dass ich Ihre Geduld nur 5 Minuten überzogen habe. Der Herr schenke uns, dass wir auch aufgrund der Kopien den Dingen zu Hause noch weiter nachgehen, auch jene dritte Kopie, die uns hineinführt in die Zeitalter und in die Haushaltungen Gottes. Und ich habe dort ja auch 4 Stellen aus dem Hebräerbrief angegeben. Also ihr dürft auch noch selbst etwas studieren.